my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Ihr hört Fokus Südwest, das halbstündige Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die heutige Ausgabe am Donnerstag, den 5. November 2015, wird von Radio Dreieckland aus Freiburg produziert. Am Mikrofon begrüßt euch Mathieu mit folgenden Themen. Karlsruhe, Sternmarsch mit etwa 300 Menschen an einem zentralen Tatort der Unmenschlichkeit. Und ein Bericht von der 32. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im baden-württembergischen Landtag. Zunächst aber die Nachrichten. Staatsanwaltschaft Stuttgart erhebt Anklage gegen Verantwortliche von Heckler und Koch. Am heutigen Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen 6 Verantwortliche der Rüstungsfirma Heckler und Koch erhoben. Sie werden vor der großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart erscheinen müssen, weil ihnen die Staatsanwaltschaft vorwirft, gegen Gesetze zur Kontrolle der Rüstungsexporte verstoßen zu haben. Insbesondere geht es um 16 Lieferungen von ca. 5000 Gewehren und Zubehör in bestimmten mexikanischen Bundesstaaten zwischen 2006 und 2009. Dabei wussten die Angeschuldigten, dass die Rüstungsexporte in diesen Bundesstaaten nach deutschen Gesetzen illegal waren. Angeklagt sind unter anderem 2 ehemalige Geschäftsführer von Heckler und Koch. Die Staatsanwaltschaft stellte gleichzeitig die Ermittlungen gegen 13 weitere Mitbeschuldigten ein. Der Anzeigerstatter Jürgen Gresslin nannte die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen höchst erfreulichen Erfolg für die Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Er beklagte jedoch, dass diese Anklageerhebung um Jahre zu spät komme, weil er die Strafanzeige 2010 gestellt hatte. Er kritisierte ebenfalls massiv die Einstellung der Ermittlungen gegen 13 weitere Mitbeschuldigten. Jürgen Gresslin forderte außerdem, dass auch die verantwortlichen Mitarbeiter aus dem Bundesausfuhramt und dem Bundeswirtschaftsministerium zur Rechenschaft gezogen werden, weil sie für die Kontrolle der Rüstungsexporte zuständig sind. Weil dies die Staatsanwaltschaft Stuttgart unterlassen habe, werde er Beschwerde einlegen. Innenminister Reinhold Gahl gibt den Startschuss für Einsatz von Prognosesoftware gegen Einbrüche. Am vergangenen Freitag, den 30. Oktober, gab Innenminister Reinhold Gahl den Startschuss für die polizeiliche Nutzung einer Software des Instituts für musterbasierte Prognosetechnik, mit welcher Wohnungseinbrüche vorhergesagt und so verhindert werden sollen. Zwar sank die Zahl der Einbruchsdelikte 2015, was Innenminister Reinhold Gahl einer Vielzahl von Maßnahmen anrechnete, aber es reiche nicht aus, so der Innenminister. In den vergangenen 6 Monaten waren Vorarbeiten geleistet worden. Nun soll die Prognosesoftware unter Leitung des Landeskriminalamts eingesetzt werden, um Einbrüche präventiv zu bekämpfen, sprich bevor es überhaupt zum Einbruch kommt. Als Pilotprojekt wird diese Software zunächst von den Regierungspräsidien Karlsruhe und Stuttgart genutzt. Dabei erfolgt eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation mit Beteiligung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Bei der Software geht es laut der Pressemitteilung der Landesregierung um mathematische Modelle, die Tatwahrscheinlichkeiten vorhersagen, worauf die Polizei dann mit Maßnahmen reagiert, etwa verstärkte Präsenz an einem sogenannten Hotspot. Mithilfe von Statistiken arbeitet die Software Muster im Täterverhalten heraus. Vorhersagen werden dabei auf der Basis von Korrelationen gemacht. Laut Landesregierung werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Am Samstag demonstrierten zwischen 200 und 300 Menschen bei vorwiegend sonnigem Wetter gegen Abschiebungen und für die Gleichberechtigung von Geflüchteten in Karlsruhe. Die Demonstration fand im Rahmen der antirassistischen Aktionstage statt, die bereits am Freitag gestartet hatten. Radio Dreieckland berichtete über die ersten Aktionen. Neben TeilnehmerInnen aus der Region Karlsruhe waren einige Menschen aus Freiburg und auch aus Kaiserslautern angereist. Die Stadt Karlsruhe wurde nicht zufällig für diese Aktionstage ausgewählt. Die Demonstrationsroute sowie die Redebeiträge und das Infomaterial wiesen immer wieder auf die zentrale Rolle dieser Stadt als, Zitat, Tatort der Unmenschlichkeit, Zitat Ende, bei Abschiebungen hin. Denn das Regierungspräsidium Karlsruhe ist für ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus zuständig für die Abschiebungen und insbesondere die Sammelabschiebungen per Charterflug vom Baden-Airpark.
Weltweit sind über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg, zerstörten Lebensgrundlagen, vor Hunger und Tod, in der Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben.
Das Asylsystem in Europa ist zusammengebrochen. Nun wird versucht, die Geflüchteten fernzuhalten, und zwar mit drastischen Mitteln. Abschreckungspolitik, der Unterteilung nach wirtschaftlicher Nützlichkeit, mit der Verschärfung des Asylrechts, der Schließung der europäischen Außengrenzen und konsequenten Abschiebungen.
Doch das Problem sind nicht die Flüchtlinge. Das Problem sind die Fluchtursachen.
Die Menschen fliehen vor Krieg.
Waffen europäischer Unternehmen werden in Kriegen und Bürgerkriegen im Nahen Osten und Afrika eingesetzt. Die NATO trägt mit ihrer Außenpolitik zur Eskalation bei.
Die Menschen fliehen vor zerstörten Lebensgrundlagen.
Die Konsum- und Wohlstandsgesellschaft der Industrieländer profitiert von dem Abbau der Ressourcen im globalen Süden. Sie werden von Freihandelsabkommen geschützt, die Bedingungen ermöglichen, die hierzulande undenkbar sind. Die Überproduktion von Europa, USA und China entzieht vielen Menschen die Existenzgrundlage. Die Auswirkungen des Klimawandels verschärfen die Situation zusätzlich.
Die Menschen fliehen vor Hunger.
Der Aufbau von Agrarflächen und Lebensmitteln durch Industrienationen nimmt den Menschen ihre Ernährungsgrundlage. Großbanken spekulieren an der Börse mit Lebensmittelpreisen. Die Konsumierenden geben der Ausbeutungs- und Produktionslogik mit ihrer Geizesgeilhaltung recht.
Auch Karlsruhe ist ein Tatort der Unmenschlichkeit.
In Baden-Württemberg sind das Regierungspräsidium Karlsruhe und einige seiner Referate sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Registrierung, Unterbringung, Anhörung und Verteilung von Geflüchteten verantwortlich. In ihren Verantwortungsbereich fällt auch die Organisation von Abschiebungen.
Und deshalb sind wir heute hier.
Wir fordern sofortigen Zugang zu Sprach- und Bildungsangeboten.
Arbeitsmöglichkeiten für Asylsuchende.
Dezentrale Unterbringung der Geflüchteten mit Zugang zu urbaner Infrastruktur.
Nutzung leerstehender Immobilien anstatt Zeltlagern.
Keine Unterscheidung in politisch oder wirtschaftlich begründeter Flucht.
Schaffung legaler Fluchtwege.
Uneingeschränktes Recht auf Reise- und Bewegungsfreiheit.
Bleiberecht für alle.
Öffentliche Diskussion über Fluchtursachen und die Verantwortung der BRD und EU.
Sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen.
Kein Mensch ist illegal.
Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Würde.
Soweit der Redebeitrag, der aufgezeichnet wurde und immer wieder entlang der Route aus dem kleinen Anhängerwagen von Fahrrädern ertönte. Ein Sternmarsch mit drei kleinen Demonstrationszügen von je 60 bis 80 TeilnehmerInnen startete jeweils von der Ausländerbehörde auf der Kaiserallee, der Landeserstaufnahmestelle auf der Durlacher Allee und ihrer Außenstelle auf der Kriegsstraße. Vor einem Stand der AfD in der Innenstadt hielt ein Finger des Sternmarsches einige Minuten lang, wobei Sprechchöre gegen Pegida und AfD ertönten.
Stopp den Rechtsruck der BRD! Kein Recht auf Nazi-Propaganda!
Soweit die Sprechchöre. Die drei Finger des Sternmarsches trafen sich am Friedrichsplatz für eine längere Zwischenkundgebung. In den Reden wurde die Rolle der staatlichen Behörde bei den Abschiebungen und bei der ausgrenzenden Lagerunterbringung von Geflüchteten kritisiert, sowie die dramatischen Auswirkungen der jüngsten Asylrechtsverschärfung genannt, die von Union, SPD und Grünen gebilligt wurde. Die RednerInnen erinnerten auch daran, dass eine wichtige Fluchtursache in der Wirtschafts- und Rüstungspolitik der Industrie
Industriestaaten liegt, die die Lebensgrundlage von Menschen in anderen Ländern zerstören und bewaffnete Konflikte nähren. Um die Lebensbedingungen von Asylsuchenden zu verbessern, forderten die Demonstrierenden den Zugang zu Sprachkursen, Bildung und Arbeit, ihre dezentrale Unterbringung und die Nutzung von Leerstand statt in Zeltlagern. Bezüglich der Asylpolitik forderten sie legale Fluchtwege, ein Bleiberecht für alle Geflüchteten ohne Unterscheidung zwischen politischen und wirtschaftlichen Fluchtgründen. Darüber hinaus forderten sie einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen und eine Diskussion über die deutsche und europäische Verantwortung bei den Fluchtursachen. Ein Redner rief zu mehr politischer Solidarität auf und zur Schaffung von Zufluchtsstätten nach nordamerikanischem Vorbild, in denen Geflüchtete ohne Rücksicht auf ihren legalen Status geschützt und nicht abgeschoben werden.
Wir brauchen mehr Solidarität und diese braucht vor allem politische Gestaltung. An dieser politischen Gestaltung fehlt es konkret. Wer Solidarität jetzt ernst meint, muss mehr tun als Kleider spenden oder sammeln oder nur Betroffenheit zeigen. Staatliche Fluchtkriterien können für uns kein Maßstab sein. Ihre Ungerechtigkeit wird uns täglich vor Augen geführt durch Abschiebungen in Krisenregionen, in Elend und in Verfolgung. In den USA und in Kanada haben sich Großstädte zu Sanctuary Cities, zu solidarischen Städten zusammengeschlossen, zur Zufluchtsstadt für Geflüchtete und Illegalisierte. Alle Bewohnerinnen einer Stadt sollen ohne Furcht städtische Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Deshalb verweigern Kommunen den Bundes- und Landesbehörden die Zusammenarbeit bei der Identifizierung, Inhaftierung und Abschiebung von Illegalisierten. Das ist genau unser Weg, den wir hier gehen müssen.
Vom Friedrichsplatz aus lief der nun vereinte Demonstrationszug am Regierungspräsidium Karlsruhe vorbei. Die Schlusskundgebung mit Musik und Fokü fand am Schlossplatz statt. Radio Dreieckland hat einige TeilnehmerInnen der Demonstration gefragt, warum sie teilgenommen haben.
Ich kämpfe hier für die Rechte der Flüchtlinge, dass sie hier bleiben können, dass sie nicht in Zeltlagern schlafen müssen, dass sie selber kochen können, sich selber versorgen können, dass sie Zugang haben zu Bildungsangeboten, dass sie die deutsche Sprache lernen dürfen und dass sie hier bleiben und dass überhaupt niemand abgeschoben wird und dass nicht unterschieden wird zwischen schlechten und guten Flüchtlingen.
Es ist jetzt ein bisschen zufällig, aber mich betrübt diese Situation, dass so viele Menschen auf der Flucht sind und so existenzielle Not haben. Und irgendwie denke ich, dass wir da mehr Verantwortung dafür übernehmen müssen. Auch für unser wirtschaftliches Handeln.
Warum ich hier mitmache? Ja. Weil ich es unerträglich finde, wie hier abgeschoben wird, wie Leute fortgeschickt werden, die auf Hilfe angewiesen sind und wir als reiches Land wirklich alle aufnehmen könnten und wirklich jedem die Hilfe angedeihen lassen könnten, die er braucht. Und das tun wir nicht. Ich meine, die Menschen sind, glaube ich, anders gepolt, aber die Regierung redet nur. Ich glaube, da wird verhindert, dass Menschen geholfen wird, die dringend Hilfe bräuchten. Und wir haben in der Vergangenheit, das weiß man doch, sehr viele Menschen aufgenommen, die Hilfe gebraucht haben. Und zwar nach dem Krieg. Ich bin Jahrgang 36, ich habe es mitgekriegt. Viele, die geflüchtet sind, sind bei uns untergekommen. 12 Millionen waren das. Und dann später nochmal 3 Millionen Russlanddeutsche, die zu uns gekommen sind. Da war kein so ein Geschrei, dass wir das nicht bewältigen könnten. Und da war Deutschland oder die Bundesrepublik noch wesentlich kleiner, als sie jetzt ist. Wir hätten Platz und wir haben Geld. Es ist nur falsch verteilt, würde ich sagen.
Soweit der Bericht zur Demonstration gegen Abschiebungen und für die Gleichberechtigung von Geflüchteten, die am vergangenen Samstag, den 31. Oktober, in Karlsruhe stattfand. We'll be right back.
free to play, we got next day again. I make no time to shout, no time to need. I'm hardly carried by my feet, yes, my strap, my mind, I'm good.
Am vergangenen Freitag, den 30. Oktober, tagte der NSU-Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags zum 32. Mal. Radio Dreieckland-Korrespondent Michel war wie üblich vor Ort und berichtete von einer der letzten Sitzungen in dieser Legislaturperiode. Er erklärt zunächst, was bei dieser Sitzung passierte.
Die war ja umstrukturiert worden und ich habe schon am Freitag auch gleich nach der Pressekonferenz eine Nachricht abgesetzt, dass das wesentlichste Ergebnis praktisch gar nicht in der Sitzung stattgefunden hat, sondern außerhalb der Sitzung. Nämlich, dass der Untersuchungsausschuss sein Scheitern eigentlich eingesteht, indem er sämtliche Verbindungen des NSUs nach Baden-Württemberg, die nur viel, sehr, sehr vielfältig sind, vertagt und sagt, das schaffen wir in diesem Jahr nicht mehr. Wir müssen am 16. Februar unseren Abschlussbericht vorlegen. Am 15. Januar muss unser Abschlussbericht gedruckt sein. Wir haben noch 5 Sitzungen. Wir schaffen es nicht, die ganzen Fragen aufzuarbeiten. Und 10 Punkte haben sie dann identifiziert, die dann weitergegeben werden an den nächsten Landtag mit der Aufforderung, doch einen weiteren Ausschuss einzusetzen und dafür in der Übergangszeit das existente Ausschussbüro beizubehalten und so weiter. Also das heißt, auch die Unterlagen mit Akten und so weiter aus den Geheimdiensten und dem LKA sollen in den Aktenkopien auch erhalten bleiben. Also im Prinzip Scheitern des Ausschusses angesichts seines Auftrages. Zerknirscht hat auch der Abgeordnete und Obmann der SPD, Sakellariou, dann erklärt, ja, er habe sich geirrt, der Ausschuss sei notwendig gewesen, er empfehle auch, einen neuen Ausschuss einzusetzen. Er hatte ja im Februar noch erklärt, er sehe nicht die Notwendigkeit dieses Ausschusses.
Du sprachst in einer Dorfnachricht von Rechten in Anführungszeichen. Kannst du da vielleicht auch weiter erklären, was
ja, du kommst jetzt praktisch zu den Einvernahmen des Ausschusses in dieser Sitzung. Das war ja gekennzeichnet durch ungefähr 3 Zeugenkategorien. Das erste war nochmal die Verbindung von Michelle Kiesewetter nach Oberweißbach, wo ihre Eltern leben und auch ihr Onkel. Da gibt es ja seit langer Zeit eine Vermutung, dass Oberweißbach, der ganze Kreis Saalfeld oder aber auch die Bezirkshauptstadt Rudolstadt durchaus ein Hotspot für Nazis sind und auch für den Thüringer Heimatschutz gewesen ist. Rechte mit Anführungszeichen bezeichnet im Prinzip die Aussage von Mike Wenzel, also dem Onkel von Michelle Kiesewetter, wie er Leute bezeichnet, die auffallen durch Hakenkreuzschmierereien und Heil-Hitler-Grüße. Er war ja bis 2004 Staatsschutzbeamter in diesem Dezernat der Kriminalpolizei-Inspektion und wenn man also praktisch sowas so bezeichnet, dann ist eigentlich eher schon relativ klar und deutlich benannt, wie die Qualität der Polizeiarbeit, an der er auch teilgenommen hat, zu qualifizieren ist. Rechte ohne Anführungszeichen sind dann diejenigen aus seinem Verständnis heraus, die dann auch tatsächlich Gewalttaten begehen und Anschläge begehen, das wären dann die richtigen. Er selbst sagt dann aber auch, er würde nicht mehr im Staatsschutz tätig sein seit 2005, sondern im Rauschgiftsdezernat vielmehr tätig sein. Diese zweite Theorie, die dann nochmal sehr wichtig gewesen ist, ist, dass die relativ früh irgendeine Assoziation hergestellt haben zu den sogenannten Türkenmorden. Und das ist insofern total verblüffend, weil erstens die Tatwaffe war eine andere, zweitens tauchte zu dem damaligen Zeitpunkt in Bezug auf die Täterschaft Theresienwiese, wo seine Nichte ermordet worden ist, der Begriff des Fahrrades als ein Tatmittel gar nicht auf. Er und noch ein anderer Beamter, mit dem er bestätigt hat, dass diese Kommunikation stattgefunden hat, relativ früh. Sie sagen aber, es war vielleicht viel, viel später, nicht 2007, obwohl dort ein Protokoll davon vorliegt. Sie behaupten, das wäre nachzuvollziehen über damalige Aussendungen des Bundeskriminalamtes. Da gäbe es so Lageberichte zu unaufgeklärten Todesfällen und Mordfällen und Serien dazu. Also sie haben explizit auch von einer Serie gesprochen. Da reist jemand umher, offensichtlich der Migranten, also Türken, ermordet. Und in diesem Fall sei das zwar nicht Migranten gewesen, sondern Michel. Er selbst reklamierte für sich, als Angehöriger behandelt zu werden, aber seine Verharmlosungstendenzen waren dann doch sehr offenkundig bezogen auf das rechte Milieu, was dort so rumwabert in diesem Kreis Saalfeld und der Kreisstadt Rudolstadt. Nicht in Rudolstadt, sondern woanders ist der Wohnwagenvertrieb von Alexander Horn. Auch dieser wurde nochmal befragt. Er wurde aber von den Abgeordneten mal wieder in dieser Befragung nicht so befragt, wie es sich eigentlich gehört hätte. Fakt ist, dass dieser an Bönhardt immer abgegeben hat, ein Wohnmobil. Dieses Wohnmobil soll auch zum Einsatz gekommen sein in der Theresienwiesen, Ermordung von Michel Kiesewotter. Zumindest das angemietete Wohnmobil ist 38 Minuten nach den Schüssen auf der Theresienwiese in eine polizeiliche Kontrolle gefahren und ist insofern dort registriert worden. Es dreht sich nämlich darum, dass dieses Wohnmobil wahrscheinlich erst am 26. oder 27., also ein Tag nach der Tat beziehungsweise zwei Tage nach der Tat zurückgegeben worden ist, weil es war am 27. noch nicht gereinigt, es musste erst gereinigt werden. Da kam dann eben halt eine Praxis auf, die offensichtlich gang und gäbe ist. Eine Kaution, die dort gegeben werden muss, wird dann verrechnet mit den längeren Sachen und es taucht nicht in der Buchhaltung auf. Und deshalb hat er dann gesagt, ja gut, ich gebe lieber ein Steuerdelikt zu als eine Unterstützungshandlung für einen Mord.
Dein Fazit lautet dann Dilettantismus als Ausschussprinzip. Kann man mehr erwarten von einem späteren Ausschuss, vielleicht nach den Landtagswahlen?
Weiß ich nicht, aber ja, das ist jetzt ein bisschen der Stab pointiert gebrochen. Das bezieht sich natürlich nur auf zwei weitere Zeugen. Das sind nämlich die ärztlichen Betreuer von dem lebensgefährlich verletzten Martin Arnold. Da gibt es seit langer Zeit einen Streit unter den Ausschussmitgliedern. Martin Arnold hat ja einen Kopfschutz bekommen und da ist also praktisch an einem Hirnknochen die Kugel abgelenkt worden. Und da gibt es unterschiedliche Theorien, also darüber, was in einem Hirntrauma passieren kann, was da von Erinnerungsfähigkeit daher ist. Allgemein gilt eine Theorie, da ist unmittelbar vor der Tat und danach ist da nichts mehr da. Nun ist aber das durchaus nicht hundertprozentig und die Ausschussmitglieder fragen je nach ihrer Tendenz dann so ungefähr immer diese ärztlichen Zeugen, wie ist das denn jetzt genau? Die liegen sich aber nie genau richtig fest. Und jetzt waren die Fragen dieser Ausschussmitglieder immer so darauf gerichtet, ja, wie ist das denn jetzt genau? Und die einen wollten im Prinzip darauf hinaus, wenn da organisch was verletzt worden ist in den Regionen des Hirns, da kann man ja gar nichts erinnern, weil Martin Arnold hat ja noch gesagt, ja, Michel Kiesewetter hat ja noch zu ihm gesagt, oh, da wollen schon wieder welche von uns, die wollen schon wieder bei einer Mittagspause noch stören, als er in einer hypnotisch begleiteten Erinnerung an den Platz geführt worden ist. Er hat auch Beschreibungen noch von demjenigen, den er im Rückspiegel gesehen hat, der wahrscheinlich auf ihn geschossen hat, hat er auch gegeben, hat er also ein Phantombild nach seinen Erinnerungen aufzeichnen lassen oder das, was er für seine Erinnerungen hält. Ich bin auch Laie, ja, also entweder holt man sich jetzt für vernünftige Gutachter her, die dann sagen können, ja, wir haben ausgewertete Forschungsergebnisse, die sagen, was ist, selbst wenn es organische Verletzungen gibt, wo kann sich die Erinnerungslücke wieder schließen? Oder aber man macht das immer wieder bei jeder neuen Zeugenbefragung. Das ist also eigentlich irgendwo eine relativ nutzlose Angelegenheit, sowas. Und das Weitere, was dann noch aufgefallen war, das ist diese operative Fallanalyse und da wünsche ich mir auch, also von den Abgeordneten ein Fragerecht für Journalisten, das Profilerteam im LKA besteht wohl aus 7 Personen. Die hatten eine Analyse gemacht, wo sie gesagt haben, es spricht sehr vieles dafür, dass das Täter gewesen sind mit einer guten Ortskenntnis, um das abzuchecken, wie die da parken. Szenekundig sind für Heilbronn, die eine sehr hohe planerische Kompetenz haben, weil sie mit jeweils einem Schuss abgeschossen, die gleichzeitig bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen, weil ja der Waffengurt von Martin Arnold mindestens eine Minute lang gedauert hat, bis der faktisch abgerissen worden sein. Der lebt akzeptieren nach wie vor den Martin Arnold. Und da kamen sie dann zu so einer Einschätzung, dass das möglicherweise aus der Szene, wo dort ortsüblich vorhanden ist, ein Racheakt oder sonst was gewesen ist. So, da ist sehr vieles Richtiges drinne, aber es kam dann in dieser Befragung dann zutage, ohne dass die Abgeordneten da auch nur ansatzweise sie mal wieder nachgehakt haben, zum Ausdruck, dass der Beamte in einer unglaublichen Selbstzufriedenheit und Selbstverliebtheit über seine Analysemethodiken sagte, wir wären nie darauf gekommen, dass es Rechtsextremisten sind. Man muss dazu wissen, das ist das gleiche Profiler-Team, wo jemand gesagt hat, es kann auch jemand oder mehrere sein, die einen rechtsextremistischen Bezug haben, weil sie immer nur Migranten töten, ja, die dies als Gegengutachten gegen diesen Profiler gemacht haben. Das ist das gleiche Analyseteam gewesen. Und wenn dann rauskommt in dieser Sitzung, dass dieses Team noch nicht einmal zur Kenntnis genommen hat, dass Rechtsextremisten in zwei Fällen unmittelbar davor Polizisten getötet haben, mit der gleichen Kaltblütigkeit, dann ist das schon in hohem Maße befremdlich.
Soweit Michels Bericht über die jüngste Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im baden-württembergischen Landtag. Somit kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Das war Fokus Südwest, produziert von Radio Dreieckland. Alle Beiträge dieser Sendung könnt ihr auf rdl.de sowie auf freie-radios.net nachhören. Die GEMA-freie Musik kam heute von The Rising Hope. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.